Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 10 Tage nach dem Sprengstoffanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund ist die Tat offenbar aufgeklärt. Eine Polizeisondereinheit nahm am Morgen einen 28-Jährigen fest, der alleine gehandelt haben soll. Am Abend wurde Haftbefehl erlassen. Das Motiv war offenbar Habgier. Der Mann soll die Sprengsätze gezündet haben, um die Aktie des börsennotierten Fußballvereins zum Absturz zu bringen und so einen hohen Gewinn einstreichen zu können.
Karlsruhe heute Nachmittag. Der Verdächtige, ein 28-Jähriger mit deutschem und russischem Pass, wird zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt, dass er den Dortmunder Anschlag begangen hat.
Wir legen ihm daher versuchten Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung zur Last.
Am Morgen war er im Raum Tübingen festgenommen worden. Zuletzt soll er als Elektriker in einem Tübinger Heizwerk gearbeitet haben. Zum Tatzeitpunkt am 11. April hat der Mann im Teamhotel des BVB gewohnt, in einem Zimmer mit direktem Blick auf den Anschlagsort.
Auf die Spur des Beschuldigten sind wir durch auffällige Optionsgeschäfte gekommen.
Der Verdächtige habe, vereinfacht gesagt, eine Art Wette auf den Aktienkurs des BVB abgeschlossen. Wäre der Kurs nach einem Anschlag mit vielen Toten massiv gesunken, hätte der Mann einen hohen Gewinn machen können. Wie viel genau, ist noch unklar. Dass der Anschlag nicht noch schlimmere Folgen hatte, lag daran, dass einer der 3 Sprengsätze zu hoch angebracht war und den Bus deshalb nicht voll getroffen hat, so die Ermittler.
Die Tatsache, dass hier, wenn der Vorwurf zutrifft, jemand sich bereichern wollte, indem er die Börsenkurse dadurch beeinflusst, dass er Menschen umbringt, ist eine besonders widerwärtige Form von Habgier.
Bei Borussia Dortmund Erleichterung.
Ist das natürlich dann auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass es offensichtlich einen Durchbruch in der Fahndung gegeben hat.
Am frühen Abend hat der Bundesgerichtshof einen dringenden Tatverdacht bejaht und Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen. Die mutmaßlichen Hintergründe des Anschlags auf den Dortmunder Mannschaftsbus dürften beispiellos sein in der deutschen Kriminalgeschichte. Viele Fragen sind in diesem Fall noch offen. Zum Beispiel, um was für eine Art von Sprengstoff es sich handelte und vor allem, woher der Sprengstoff kam.
Mehr dazu, wie die Ermittler dem mutmaßlichen Attentäter auf die Spur kamen, finden Sie in der Tagesschau-App. Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist bei einem Anschlag in Paris ein Polizist getötet worden. 3 Menschen wurden verletzt. Zum Ende des Wahlkampfs entfachte die Tat eine erneute Debatte über den Antiterrorkampf. Der Attentäter hatte gestern Abend im Zentrum von Paris auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnet. Der Mann wurde von der Polizei erschossen.
Schon wieder liegen Franzosen Blumen nieder, schon wieder haben sie ein Terroropfer zu beklagen. Sie kommen zum Anschlagsort an die berühmten Champs-Élysées und schweigen. Dann geht das normale Leben weiter. All die Polizisten jedoch, die gestern Abend einen Kollegen verloren haben, sind schockiert. Wir sind wütend, dass wieder ein Polizist getötet wurde. Aber wir haben keine Angst, wir werden nicht zurückschrecken und nicht aufgeben im Kampf gegen die Gefahr des Terrorismus. Während gestern Abend die letzte große Wahlsendung ausgestrahlt wurde, in der alle 11 Kandidaten noch einmal befragt wurden, wurde wenige Kilometer entfernt mitten auf den Champs-Élysées das Attentat verübt. Schwer bewaffnete Polizisten, Rettungswagen, Sirenen. Der Angreifer, ein wegen versuchten Polizistenmordes vorbestrafter 39 Jahre alter Franzose, wurde von den Sicherheitskräften getötet. Der sogenannte Islamische Staat bekannte sich zu dem Attentat. Karim Scharfi war kein sogenannter Gefährder. Er hatte während seiner 14-jährigen Haftzeit keine Anzeichen von Radikalisierung. Der Wahlkampf ging weiter, auch wenn alle Kandidaten ihre öffentlichen Auftritte abgesagt hatten. Die schärfsten Töne kamen von der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen. Dieser Krieg gegen uns ist ohne Erbarmen und ohne Pause. Seit 10 Jahren wird von den linken und rechten Regierungen alles dafür getan, damit wir ihn verlieren. Der Ruf nach mehr Sicherheit, den viele Kandidaten jetzt erheben, ist deutlich radikaler geworden. Premier Cazeneuve mahnt zur Mäßigung. Wie nach jedem Drama versucht die Kandidatin des Front National es auszunutzen und zu instrumentalisieren, um das Volk zu spalten. Über 50.000 Polizisten werden am Sonntag die Wahl sichern. Außerdem sollen 7000 Soldaten patrouillieren.
Inwieweit das Attentat die Präsidentschaftswahl beeinflussen könnte, dazu jetzt Alice Fröder live aus Paris.
Frankreich geht in eine Wahl der Ungewissheit. Direkt vor dem ersten Wahlgang bestimmen Angst und Verunsicherung die politische Debatte. Es war ein schmutziger und teilweise entwürdigender Wahlkampf mit vielen Überraschungen. Jetzt befürchten viele, dass das Attentat gestern, das wieder einen islamistischen Hintergrund hatte, die radikalen Kräfte stärken könnte, insbesondere die rechtsextreme Marine Le Pen. Die forderte heute auch umgehend, dass alle Ausländer, die von Geheimdiensten überwacht werden, sofort ausgewiesen werden sollten. Dabei waren nahezu alle Attentäter der letzten Jahre Franzosen. Am Sonntag wird gewählt. Einfach haben es die Franzosen nicht. Sie können wählen zwischen einem Parteilosen und einer Rechtsextremen, Emmanuel Macron auf der einen Seite und Marine Le Pen. Oder zwischen einem strafrechtlich Verfolgten und einem Linksaußen, François Fillon oder Jean-Luc Mélenchon. Das sind die derzeit aussichtsreichsten Kandidaten. Noch immer aber wissen viele Franzosen nicht, wen oder ob sie überhaupt wählen. Und damit zurück zu Jens Riva.
In Köln ist am Vorabend des AfD-Bundesparteitages die Parteiführung zusammengekommen. Das Tagungshotel ist wegen strenger Sicherheitsvorkehrungen weitgehend abgeriegelt. Mehrere 10.000 Menschen werden zu Gegenveranstaltungen erwartet, zu denen unter anderem Kirchen und Gewerkschaften aufgerufen haben. Proteste haben aber auch Gruppen aus dem linksextremen Spektrum angekündigt, die von der Polizei als gewaltbereit eingeschätzt werden.
Der AfD-Parteivorstand ist heute schon in Köln angereist, auch um über den Antrag von Frauke Petri zu diskutieren. Darin fordert sie, dass die AfD mittelfristig koalitionsfähig werden solle, anstatt auf Fundamentalopposition zu setzen. Bei ihren Vorstandskollegen sorgt so ein Denken in zwei Lagern für Unverständnis.
Ich möchte die Partei zusammenhalten und deswegen halte ich solche künstlichen Konstruktionen in zwei Flügel, Realo-Flügel, Fundi-Flügel, für weder hilfreich noch in der Sache richtig.
Ich glaube, der Antrag sollte von der Agenda genommen werden. Das ist auch heute von verschiedenen Teilnehmern des Bundesvorstands so argumentiert worden.
Ob hier morgen über Petris Antrag abgestimmt wird, ist deshalb unklar. Offiziell stehen zwei große Punkte auf der Tagesordnung: die Verabschiedung eines Wahlprogramms und die Entscheidung, wer die Partei in den Bundestagswahlkampf führen soll. Viele plädieren für ein Spitzenteam, auch bei verschiedenen inhaltlichen Positionen.
Wer im Bundesvorstand führt, der hat natürlich automatisch eine Spitzenposition inne. Und ich habe immer gesagt, eine Bundestagswahl, das ist kein Wünsch-dir-was-Team, wo man sich die zusammensucht, mit denen man nun persönlich ganz gut kann. Das ist in jeder Partei so.
Auch vor dem Tagungshotel drohen Konflikte. Die Polizei hat das Gelände abgeriegelt. Die Beamten sind mit schwerem Gerät angerückt, haben Räumpanzer und Wasserwerfer aufgefahren. Denn Linksautonome wollen verhindern, dass die Delegierten überhaupt am Parteitag teilnehmen können. Die Polizei geht davon aus, dass es schon in der Nacht zu Auseinandersetzungen kommen kann. Zwei turbulente Tage stehen bevor, der Stadt Köln und der AfD. Frauke Petri wollte sich heute zu ihrem Antrag nicht mehr äußern. Die anderen Vorstandsmitglieder waren bemüht, Einheit und Einigkeit zu demonstrieren. Die Partei steht enorm unter Druck. Sie muss beweisen, dass sie programmatisch und personell in der Lage ist, einen Bundestagswahlkampf zu führen.
Am Rande der Tagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington sind die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten zusammengekommen. Ein Thema war dabei die Befürchtung, US-Präsident Trump könnte mit Handelsschranken versuchen, die amerikanische Wirtschaft zu stärken. Bundesfinanzminister Schäuble zeigte sich aber zuversichtlich, dass die G20 die US-Regierung von solchen Überlegungen abbringen könnten.
Beim Treffen der Finanzminister der 20 wichtigsten Länder galt heute einem Mann besondere Aufmerksamkeit, auch wenn er beim Gruppenfoto fehlte. Trumps Finanzminister Steven Mnuchin. Anders als beim letzten G20-Treffen in Deutschland gab es diesmal keinen Eklat. Im März hatte es der Amerikaner abgelehnt, protektionistische Tendenzen zu verurteilen. Besonders hart könnte eine Abschottung der USA die deutsche Wirtschaft treffen. Doch von Schäuble heute leichte Entwarnung.
In der Tendenz war auch gegenüber Baden-Baden doch eine deutliche Verbesserung sehen, sodass ich eigentlich glaube, dass das Thema Free Trade und Protektionismus auch in Hamburg auf dem Gipfel einer unkonfrontativen Lösung zugeführt werden wird.
Deutsche Unternehmen fürchten die geplante Steuerreform in den USA. Doch die soll erst im August kommen. Bisher existiert noch nicht einmal ein konkreter Entwurf. Trotzdem sieht der Bundesbankpräsident noch Probleme.
Insbesondere eben die Gefahr protektionistischer Tendenzen. Es ist klar, dass die makroökonomischen Effekte eines solchen Politikschwenks schwer zu quantifizieren sind. Aber es ist auch klar, dass der Schaden sicherlich erheblich wäre.
Mehr Sorgen als Trump scheint im Moment die Wahl in Frankreich zu bereiten. Denn auch hier drohen Protektionismus und Abschottung.
Dass wir mit dem, was wir hier reden, wenig Einfluss darauf haben, wie das Wahlergebnis am Sonntag sein wird, ist leider auch wahr. Wenn die Briten auf mich gehört hätten, hätten die nicht für den Brexit gestimmt.
Aus Washington also eine leichte Entwarnung für Deutschland, aber die Unsicherheit bleibt.
Der Volkswagen-Konzern hat bei der Aufarbeitung des Abgasskandals in den USA eine weitere Hürde genommen. Ein Bundesrichter in Detroit stimmte einem zuvor ausgehandelten Vergleich mit dem Justizministerium zu. In der Vereinbarung bekennt sich VW in mehreren Punkten schuldig und verpflichtet sich zu Zahlungen von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar. Im Gegenzug werden die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt. Auch die Deutsche Bank muss in den USA für Manipulationen bezahlen. Die Notenbank verhängt ein Bußgeld von umgerechnet 146 Millionen Euro. Der größte Teil davon entfällt auf Devisengeschäfte, bei denen mehrere Banken durch Absprachen die Wechselkurse beeinflusst haben. Zudem muss die Deutsche Bank ihre internen Kontrollen verschärfen, um solche Verstöße künftig zu verhindern.
In Venezuela eskaliert der Konflikt zwischen Präsident Maduro und der Opposition. Bei Protesten gab es erneut gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Nach offiziellen Angaben kamen allein in der vergangenen Nacht in Caracas mindestens 11 Menschen ums Leben. Die Opposition warnt vor einer Diktatur von Maduro und fordert Neuwahlen. Zudem leidet die Bevölkerung unter der schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise.
Trotz internationaler Proteste ist im US-Bundesstaat Arkansas ein Häftling per Giftspritze hingerichtet worden. Liddell Lee soll vor 24 Jahren eine Frau zu Tode geprügelt haben, hatte dies aber immer bestritten. Der republikanische Gouverneur von Arkansas will noch mehr Todeskandidaten hinrichten lassen, weil das Haltbarkeitsdatum eines bei der Giftinjektion verwendeten Mittels bald abläuft.
Die letzten Bilder von Liddell Lee. Um 4 Minuten vor Mitternacht starb der verurteilte Mörder in Arkansas durch die Giftspritze. 4 Minuten bevor der Hinrichtungsbefehl ausgelaufen wäre. Der Gouverneur von Arkansas hatte per Dekret die größte Hinrichtungswelle in den USA seit 40 Jahren angeordnet, weil bald das Haltbarkeitsdatum eines der in den Giftspritzen verwendeten Mittel abläuft. Viele europäische Pharmafirmen weigern sich, den US-Behörden Nachschub für die Giftcocktails zu liefern. Insgesamt 8 Häftlinge wollte der Gouverneur von Arkansas bis Ende April hinrichten lassen. Liddell Lee, der seine Unschuld beteuert hatte, war der erste von ihnen. Der Gouverneur nimmt diese Verantwortung nicht leicht. Es ist eines der schwerwiegendsten Dinge, die er je tun musste. Dies ist eine Nacht des Nachdenkens, aber wir wissen, dass wir das Richtige getan haben. Der Hinrichtung vorausgegangen war ein Rechtsstreit, der international für Aufsehen gesorgt hatte. Zunächst hatte ein Gericht die Hinrichtung gestoppt, weil das Mittel Vicoroniumbromid von dem Gefängnis lediglich für medizinische Zwecke erworben worden sei. Die Hinrichtung ermöglicht hat der oberste Gerichtshof mit 5-4 Stimmen. Die entscheidende Stimme hatte der neue Richter Neil Gorsuch, ein Befürworter der Todesstrafe. Seine Ernennung durch Präsident Trump war bereits hoch umstritten gewesen. Das jüngste Urteil des Supreme Court dürfte die Debatte über die Todesstrafe in den USA wieder anheizen.
Ein besonderes Naturschauspiel vor Neufundland lockt derzeit viele Touristen in den Norden Kanadas. Im Atlantik treiben dort aktuell ungewöhnlich viele Eisberge. Die Eismassen wurden in den vergangenen Wochen von starken nördlichen Winden weit nach Süden getrieben und stellen nun eine erhebliche Gefahr für die Schifffahrt dar. Es kam bereits zu einer Kollision.
Für Touristen sind sie eine Attraktion, aber sie sind auch Boten des fortschreitenden Klimawandels. Riesige Eisberge vor der Küste Neufundlands in Kanada. Immer mehr, immer größer, immer früher im Jahr. Heftige Stürme haben sie nah an die Küste herangedrückt. Das sind zurzeit gefährliche Bedingungen für die Schifffahrt. Normalerweise ist das Eis weit draußen, aber dieses Jahr driftet es ganz nah an unserer Küste. Abgebrochen sind die Eisberge hoch oben im Norden in der Arktis von den Gletschern der Baffin-Inseln und Grönlands. Sie ziehen nun im Atlantik durch die sogenannte Eisbergallee Richtung Süden. Dieses Exemplar ragt unweit des Städtchens Ferryland aus dem Nordmeer heraus. Gut 70 Meter hoch und 200 Meter breit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. April.
Die Wolken eines Tiefs ziehen südwärts und erreichen im Laufe des Tages morgen Süddeutschland. Kältere Luft strömt ein. In der Nacht zieht ein Regenband aus dem Norden langsam in Richtung Mitte. Danach reißt die Wolkendecke auf, am Meer fallen noch einzelne Schauer. Am Tag zieht das Regenband weiter Richtung Süden. Zwischen Südschwarzwald und Alpen scheint zunächst noch die Sonne, sonst wechselhaftes Wetter. In der Nacht 9 bis minus 4 Grad, am Tag 6 Grad im Erzgebirge und 16 Grad am Hochrhein. Die Aussichten. Am Sonntag im Südwesten und Westen recht freundliches Wetter, sonst mehr Wolken als Sonne. Von der Ostsee bis zum Erzgebirge Regen oder Graupel, im Bergland Schneeschauer. Am Montag wird es vor allem im Süden richtig sonnig, am Dienstag dann wieder wechselhaftes Wetter.
Um 21.45 Uhr ist Pina Atalay für Sie da mit diesen Tagesthemen. Anschlag auf das BVB-Team, der mutmaßliche Täter und sein unfassbares Motiv. Und ich bin dann mal nicht weg. Ostseehofer will wohl doch weitermachen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.